Italien. Für den heutigen Dienstag wird im Berufungsverfahren um die Polizeiübergriffe auf dem G8-Gipfel in Genua 2001 das Urteil erwartet. Die Richter beraten voraussichtlich noch bis 19 Uhr über die Fälle von 27 angeklagten Polizisten. Sie werden beschuldigt, im Kontext des G8-Gipfels Protestierende in deren Unterkunft in der Diaz-Schule misshandelt und darüber hinaus Beweismittel gefälscht zu haben. So ist mittlerweile erwiesen, dass Polizistinnen Molotow-Cocktails in die Schule einschleusten, deren Besitz dann zur Rechtfertigung für brutale Misshandlungen und Inhaftierungen von Aktivistinnen verwendet wurde. Der Staatsanwalt fordert dafür Freiheitsstrafen von zusammengerechnet 110 Jahren. In erster Instanz waren 2008 nur 13 Angeklagte schuldig gesprochen worden, 16 dagegen wurden freigesprochen. Darunter sämtliche Beschuldigten aus den Führungsetagen der Polizei. Nachdem in einem ähnlichen G8-Berufungsverfahren im März dieses Jahres schwere Strafen verhängt worden waren, hoffen die Opfer auch im Fall der Diaz-Schule auf ein Zeichen der Gerechtigkeit. Am gleichen Tag wie diese Urteilsverkündung hat in Cosenza der Berufungsprozess gegen 13 Globalisierungsgegner, denen subversive Vereinigungen ebenfalls im Kontext der Zusammenstöße beim G8 in Genua vorgeworfen werden.
Europäische Konzerne vor Gericht. In den letzten zwei Tagen diskutierten Vertreterinnen sozialer Bewegungen und Organisationen im Rahmen des Alternativgipfels Enlazando Alternativas in Madrid über die Auswirkungen neoliberaler Politik in Lateinamerika. Besonders ging es dabei um die Aktivitäten transnationaler Konzerne, die in der Region für Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. So zum Beispiel der deutsche Stahl- und Rüstungskonzern ThyssenKrupp in Brasilien. Das Unternehmen errichtet in der Nähe der Millionenstadt Rio de Janeiro das größte Stahlwerk Lateinamerikas. Bereits jetzt entzieht das Stahlwerk tausenden ortsansässigen Fischerinnen ihre Existenzgrundlage. Einer dieser Fischer, der diesen Fall vor 2 Jahren vor das Tribunal der Völker in der peruanischen Hauptstadt Lima gebracht hatte, muss sich wegen massiver Todesdrohungen versteckt halten. Rechtliche Konsequenzen haben diese Verbrechen transnationaler Konzerne bislang nicht. Befürchtet wird zudem, dass derartige Politiken mit dem Abschluss weiterer Freihandelsverträge der Europäischen Union mit einigen lateinamerikanischen Staaten noch zunehmen. Schon im Vorfeld des EU-Lateinamerika-Gipfels tagte vom 13. bis 15. Mai 2010 die gemeinsame parlamentarische Versammlung Euro-LAT. Die Mitglieder der europäischen Linksfraktionen sprachen sich dort gemeinsam mit Abgeordneten aus Venezuela, Ecuador, Kuba, Bolivien, Panama, Honduras, El Salvador und Nicaragua gegen die vor der Unterzeichnung stehenden Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru aus. Die Europäische Union solle bestehende Handelsblöcke respektieren, anstatt mit einzelnen rechten Regimes über Assoziierungsabkommen zu verhandeln. Weiterhin verurteilten sie die europäische Rückführungsrichtlinie und bekräftigten die Klimaforderungen von Cochabamba. Länder, die die Klimakatastrophe zu verantworten haben, müssen eine Umkehr des Wirtschaftsmodells zulassen. Weitere Themen der Euro-LAT-Versammlung waren die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kuba, die Rechte der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas und die gefundenen Massengräber in Kolumbien. Mehr zu dem Tribunal der Völker aus Madrid hier in dieser Sendung im ersten Beitrag nach den Nachrichten.
Kontrolle der Hedgefonds und Private Equity Fonds. Die Finanzminister der Europäischen Union beschlossen nach monatelangem Ringen heute die Einführung strengerer Kontrollen für Hedgefonds. Jetzt muss diese Entscheidung im Europäischen Parlament diskutiert werden. Die Vorlage des Parlaments wird mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Juli verabschiedet werden. In der geplanten EU-Richtlinie ist vorgesehen, dass sich alle Hedgefonds für ihre Arbeit in Europa registrieren lassen und ihre Risiken und Anlagestrategien offenlegen müssen. Dadurch soll mehr Transparenz ermöglicht werden. Die Regierung Großbritanniens und einige andere Staaten sind bislang gegen diese Richtlinien. Vor allem kritisierten sie eine geplante Registrierungspflicht in jedem einzelnen EU-Land. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten will jedoch, dass die Zulassung für Hedgefonds den nationalen Behörden überlassen werden. Die Regierung Großbritanniens fordert für Fonds aus Drittstaaten die Möglichkeit, zentral einen EU-Fondspass zu erwerben. Vor allem Großbritannien fürchtet durch diese Regelung Nachteile für den eigenen Finanzplatz im Wettbewerb mit Standorten in den USA und Asien. In London sind 4/5 der europäischen Hedgefonds angesiedelt. Hochspekulative Geschäfte der Hedgefonds gelten als eine der Ursachen der weltweiten Finanzkrise. Mit den geplanten Richtlinien der Europäischen Union sollen Hedgefonds nun eben stärker kontrolliert werden. Spekulationsgeschäfte der Hedgefonds sollen allerdings nicht verboten werden.
Urteil des US-amerikanischen Obersten Gerichtshofs über inhaftierte Minderjährige. Die USA sind das einzige Land der Welt, in dem Minderjährige lebenslänglich ins Gefängnis gesteckt werden. Der oberste Gerichtshof, Supreme Court, erklärte jetzt in einem Grundsatzurteil Haftstrafen für Minderjährige als verfassungswidrig, sofern sie keinen Mord begangen haben. Geklagt hatte die private Juristinnengruppe Equal Justice Initiative im Namen von Häftlingen, die als Minderjährige verurteilt worden waren. Ebenso schränkte der oberste Gerichtshof auch die zweitschwerste Strafe ein: lebenslange Haft ohne Bewährung. Diese Strafe war bisher in 37 US-Bundesstaaten, der Hauptstadt Washington und bei Bundesverfahren gegen Kinder und Jugendliche genauso wie gegen Erwachsene verhängt worden. Laut Supreme Court verstoße dies gegen den 8. US-Verfassungssatz, der, Zitat, grausame und ungewöhnliche Bestrafungen verbietet. In der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen war bereits 1990 Ähnliches festgeschrieben worden. Die Konvention hatten die USA als einziges Land neben Somalia bislang ignoriert. Auch war in den USA erst im Jahr 2005 die Todesstrafe für Minderjährige abgeschafft worden. Die einsitzenden Jugendlichen und Kinder kommen mehrheitlich aus ökonomisch schwachen und rassistisch diskriminierten Bevölkerungsgruppen. Eine Studie der Equal Justice Initiative ergab zudem, dass viele von ihnen in ihren Verfahren, die zu den lebenslangen Verurteilungen führten, vor allem von Pflichtanwältinnen verteidigt worden waren. Diese Anwälte waren meist, Zitat, gleichgültig oder inkompetent. Gute Anwältinnen kann sich schließlich nicht jeder leisten, sei es in den USA oder sonst wo.
Es reicht. Abkühlungsphase nötig. Weiterer Seitenwechsel von Ex-EU-Kommissaren. Günther Verheugen ist der vierte Ex-EU-Kommissar, der seit Oktober 2009 die Seiten wechselte. Vor ihm trat Benita Ferrero-Waldner in die Dienste der Münchner Rück, Magdalena Kuneva wechselte zu BNP Paribas und Charles McCreevy zu Ryanair. Höchst lukrative Posten in der freien Wirtschaft also. Obwohl mögliche Interessenkonflikte in allen Fällen auf der Hand liegen, lässt die EU-Kommission wohl alle vier ohne Auflagen ziehen. In einem offenen Brief fordert Lobby Control nun zusammen mit dem europäischen Netzwerk Alter EU-Kommissionspräsident Barroso auf, endlich eine dreijährige Abkühlungsphase für scheidende EU-Kommissare einzuführen, die in die freie Wirtschaft wechseln wollen. Zusätzlich fordern sie, Wechsel von Kommissaren in den Finanzsektor vorübergehend völlig zu unterbinden. Wenn ehemalige Kommissarinnen und Kommissare einen Job in der privaten Wirtschaft aufnehmen wollen, müssen sie dies im ersten Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit der Kommission melden und sich eine Erlaubnis einholen. Bei den ersten drei Wechseln hat die Kommission keine Auflagen gemacht. Günther Verheugen scheint die Kommission erst am 28. April über seinen Wechsel zur Royal Bank of Scotland in Kenntnis gesetzt zu haben. Verheugen verfügte auch über einen Beratervertrag in Europafragen mit den Volks- und Raiffeisenbanken.
Das waren die Nachrichten von Fokus Europa.